SR2 Podcast.
SR2 Kulturradio. Thema Europa.
Mit Peter Weizmann. Schönen guten Morgen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Nein, hier folgen jetzt nicht die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, aber auch das Thema Europa wagt heute einen Blick ins All. Und mit etwas Glück sogar in Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Aber dazu gleich mehr. Zuerst bleiben wir mal ganz in unserer Nähe, also etwa 300 Millionen Kilometer entfernt. Für die Enterprise wäre eine Reise zu Mars es kaum wert, die Triebwerke anzuwerfen. Für unsere wirklichen technologischen Verhältnisse ist das aber eine enorme Herausforderung. Deshalb muss es auch erstmal geübt werden, unter möglichst realistischen Bedingungen. In Moskau haben sich vor einem Monat 6 Versuchspersonen auf eine simulierte Reise begeben. 520 Tage wird der künstliche Trip zum Mars dauern. Stefan Lack berichtet.
Mit einem dicken Applaus und vielen Glückwünschen wurden sie von Verwandten und Wissenschaftlern verabschiedet, als sie in ihren blauen Anzügen in dem nachgebildeten Raumschiff verschwanden. Als sich die schwere Stahltür hinter ihnen schloss, gab ein Sprecher bekannt: Das Experiment hat begonnen. Im Westen Moskaus befindet sich das Forschungsgelände mit dem 180 Quadratmeter umfassenden Containerkomplex. Dieser besteht unter anderem aus einem Medizin- und Forschungsmodul, einem Vorratscontainer mit eigenem Gewächshaus sowie einer Wohneinheit, Fitness- und Gemeinschaftsraum inklusive. Während des simulierten Marsfluges soll vor allem die Auswirkung der Isolation auf die menschliche Psyche untersucht werden. Auch gruppendynamische Prozesse sind von großem Interesse. Dr. Martin Zell, Leiter der Forschungsabteilung bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, umreißt den Schwerpunkt der gut 100 Experimente, die geplant sind.
Es sind viele Dinge im medizinischen Bereich, die natürlich auch mit psychologischen Aspekten zusammenspielen, aber dann auch sehr viele Dinge, die mehr im operationellen Bereich liegen. Wie kann man solch eine lange Missionsdauer und den Betrieb letzten Endes tatsächlich beherrschen und natürlich auch Probleme damit meistern? Diese Mission ist sehr, sehr viel länger als alles, was wir bisher auf der internationalen Space-Raumstation gemacht haben. Mit sehr viel weniger Interaktion durch die Kommunikationseinschränkungen auf einem Flug zu Mars. Und damit natürlich sind die Randbedingungen sehr viel schwieriger, ja, als beim ISS-Betrieb.
Die 6 Marsflieger werden während des Isolationsprojektes rund um die Uhr per Videokamera überwacht. Lediglich in ihren engen Schlafkabinen sind sie unbeobachtet. Raumfahrtpsychologe Bernd Johannes vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wird verschiedene Experimente beim Mars-500-Projekt leiten.
Naja, was das Neue ist an diesem Flug zum Mars, das ist ja nicht nur die Zeitdauer, sondern das sind ja vor allen Dingen solche Probleme, dass man alle Lebensmittel quasi von Anfang an mitnehmen muss, weil man nicht Nachschub leisten kann, wie zum Beispiel auf der Raumstation, und dass die Kommunikation völlig gestört ist. Wenn Sie davon ausgehen, dass in der weitesten Entfernung zwischen Erde und Mars ein Sendespruch 20 Minuten braucht, bis er ankommt, dann muss man noch ein bisschen drüber nachdenken und dann wieder zurückschicken. Das heißt, ein Gedankenaustausch von einer einzelnen Frage und Antwort dauert eine Stunde circa. Und das ist natürlich eine Sache, die kann sehr kritisch werden, wenn es mal wirklich Probleme gibt, technischer Art oder auch menschlicher Art.
Insofern wird es sehr darauf ankommen, wie die 6 Männer als Team zusammenarbeiten, um Schwierigkeiten zu meistern. Der Gruppendynamik wird daher besondere Beachtung geschenkt. Die Teilnehmer des Experiments sind mit kleinen Sendern ausgestattet, die erfassen sollen, wer mit wem in engem Kontakt steht und wer eventuell alleine gelassen wird.
Aber was wir auf alle Fälle versuchen, dabei rauszukriegen, ist, ob das zu einem Phänomen, wie wir es nennen, Isolation in der Isolation kommt, ob jemand ausgeschlossen ist und fast nie mit anderen Crewmembern zusammen ist, weil das ist wirklich kritische Situation, die wir eben auch schon beobachtet haben und wo wir hoffen, da rechtzeitig Hinweise zu kriegen, um da eventuell auch was unternehmen zu können.
Wahrscheinlich kann sich kaum jemand so gut in die Lage der 6 Mars-500-Teilnehmer hineinversetzen wie Oliver Knickel. Er absolvierte das Vorläuferprojekt, das allerdings auf 105 Tage Isolation begrenzt war. Bei der neuen Versuchsreihe will er Kontakt zu den Eingeschlossenen halten und notfalls beratend zur Seite stehen.
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist immer noch die Monotonie. Also man kann sich das fast ein bisschen vorstellen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Also jeder Tag ist wie der andere. Man weiß auch ganz genau, dass jeder Tag wie der andere ist. Also wenn ich heute weiß, ich, wie morgen sein wird, wie übermorgen sein wird, wie es in einer Woche sein wird, wie es in 6 oder 8 oder in diesem Fall sogar 16, 17, 18 Monaten sein wird. Aber das ist die größte Belastung, eigentlich diese psychologische Belastung.
Wenigstens gibt es eine kleine Abwechslung für 3 Crewmitglieder nach ca. 250 Tagen. Dann dürfen sie in einen anderen Container umsteigen, um die Landung und den Aufenthalt auf dem roten Planeten zu simulieren. Hierfür gibt es eigens ein Mars-Modul mit nachgebildeter Oberfläche des roten Planeten. Doch bis dahin sind es gute 7 Monate. Kurz bevor die 6-köpfige Crew in ihrem Container verschwand, sagte Testteilnehmer Romain Char: Für mich wird die größte Schwierigkeit darin bestehen, ohne Sonne und frische Luft, ohne meine Familie während dieses Isolationsprojektes auszukommen. Wir werden sie nicht sehen, wir haben kein Fenster, das wir in den nächsten 1,5 Jahren öffnen können. Dennoch strahlten alle Teilnehmer Zuversicht und eine gewisse Euphorie aus, als die Mission begann. Für den Italiener Diego Urbina ist es vor allem die Vorstellung, an der Verwirklichung eines Menschheitstraumes mitzuarbeiten. Der Traum von einer Zukunftswelt, in der Menschen häufig ins All fliegen und dort arbeiten, dies zur Gewohnheit wird. Ich weiß nicht, ob Sie den Song Rocket Man von Elton John kennen. Ich will eine solche Zukunft. Etwas zu tun, was noch nie ein Mensch zuvor getan hat, das ist eine große Motivation für mich. Mit einer bemannten Mission zum Mars ist nach Ansicht von Experten allerdings frühestens in 30 Jahren zu rechnen. Die jetzigen Mars 500 Teilnehmer befinden sich dann größtenteils schon im Rentenalter.
Eine Reise zum Mars, bei der die Erde nie verlassen wird. Stefan Lark war das aus Moskau. Fest auf dem irdischen Boden der Tatsachen bleiben von Berufswegen auch die Astronomen, obwohl sie die Menschen sind, die am weitesten ins All vordringen, allerdings nur mit den Augen. Neuen Weitblick verschaffen soll in einigen Jahren das größte Teleskop der Welt, das die europäische Südsternwarte in der chilenischen Wüste plant. Auf einem 3000 Meter hohen Berg soll es mit einem Spiegeldurchmesser von 42 Metern gebaut werden. 2018 soll das Gerät fertig sein, das den wenig originellen Namen europäisches extrem großes Teleskop trägt. Aber es kommt ja nicht darauf an, was draufsteht, sondern was man sieht, wenn man durchguckt. Und da sind die Erwartungen hoch, erklärt Jochen Liske von der Europäischen Südsternwarte.
Eine der interessantesten Geschichten werden sogenannte Exoplaneten sein. Also das sind Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems, Planeten, die um andere Sterne herumkreisen. Und da insbesondere suchen wir halt nach einem Zwilling der Erde, also nach einem Planeten, der so ähnlich ist wie die Erde. Aber das Ganze wird sich praktisch in unserem Vorgarten abspielen. Und mit diesem Teleskop wird man natürlich noch viel mehr sehen können. Und das geht wirklich bis hinaus, bis an die Grenze des beobachtbaren Universums, wo wir die ersten Galaxien, die im Universum entstanden sind, mit den ersten Sternen beobachten wollen.
Und natürlich erhoffen sich die Forscher von dem tiefen Blick ins All neue Erkenntnisse darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder auch nicht, denn das Universum hält ja nicht richtig zusammen, sondern es wächst. Noch einmal Jochen Liske.
Es ist vor gut 12 Jahren oder so entdeckt worden, dass das Universum sich nicht nur ausdehnt, sondern dass sich diese Ausdehnung auch noch beschleunigt. Diese Ursache dieser Beschleunigung ist allerdings völlig unbekannt und ist eines der größten Rätsel in der ganzen Physik, nicht nur in der Astronomie, sondern in der ganzen Physik überhaupt. Eine Möglichkeit ist die sogenannte dunkle Energie. Und da soll das neue Teleskop eben auch neue Beobachtungen liefern, und zwar darüber, wie genau diese Ausdehnung vonstatten geht, diese Beschleunigung, wie die sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Denn das sagt etwas darüber aus oder kann uns zumindest etwas darüber erzählen, was die Ursache für diese Beschleunigung ist.
Jochen Liske, Astronom am ESO, der Europäischen Südsternwarte, die den Bau eines Riesenteleskops in der chilenischen Wüste plant. Und die Rätsel des Alls bestimmen auch den Alltag unseres nächsten Gesprächspartners. Dr. Uwe Reichert ist Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum und jetzt in Heidelberg am Telefon. Herr Dr. Reichert, mal vorneweg, von schwarzen Löchern, dunkler Energie und Riesenteleskopen haben wir jetzt gerade gehört. Stoßen Sie nicht auch öfter auf Menschen, die erstens nicht wirklich verstehen, um was es bei der Astronomie geht, und die zweitens auch nicht begreifen, wozu das gut sein soll?
Es ist in der Tat so, dass viele Leute nicht verfolgen, was in der aktuellen astronomischen Forschung geschieht. Die Astronomie, die heute von den Wissenschaftlern betrieben wird, ist nicht mehr die gleiche, die vor 20 Jahren betrieben wurde. Der Fortschritt in der Beobachtungs- und Nachweistechnik ist so enorm, dass man heute Dinge untersuchen kann, die man sich vor 10 oder 20 Jahren noch gar nicht hatte vorstellen können. Das fordert natürlich erstmal die Wissenschaftler selbst, aber bis diese Information sich auch in der Öffentlichkeit weiter ausbreitet, da dauert es natürlich eine gewisse Zeit.
Das heißt, das Desinteresse, das man vielleicht feststellen kann in der breiten Öffentlichkeit, liegt dann tatsächlich daran, dass die Materie einfach zu kompliziert ist.
Ja, sie ist nicht unbedingt kompliziert, aber nicht unbedingt vor der Haustür liegend, will ich mal sagen. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach schlichtweg die Astronomie nach wie vor mit der Astrologie verwechseln und gar nicht wissen, was die Himmelskunde eigentlich macht. Dabei ist es eine sehr spannende Wissenschaft, die auch einen relativ direkten Bezug zu uns Menschen hat. Denn nur wenn wir nach außen in den Kosmos schauen, lernen wir auch sehr viel über uns als Mensch und sehr viel über uns als Erdenbewohner.
Was wäre denn so ein aktuelles Großthema der Astronomie, das man vielleicht in relativ einfachen Worten erklären könnte?
Ja, das ist zum Beispiel die Frage, wie entstehen denn eigentlich Planeten? Bis vor wenigen Jahren war unser Sonnensystem das einzige Planetensystem, das wir kannten. Und das hat eine schöne Ordnung. Ihnen haben Sie die erdähnlichen Planeten, Merkur, Venus, Erde und Mars. Weiter außen umlaufen die großen Gasplaneten die Sonne. Noch weiter außen gibt es kleinere Eisbrocken. Das hat man gut beobachtet. Man dachte auch, man hat es einigermaßen gut verstanden. Nur seit etwa 15 Jahren kann man auch Planeten beobachten, die nicht die Sonne, sondern andere Sterne umkreisen. Die sind viele Lichtjahre von uns entfernt. Und dort sehen die Planetensysteme plötzlich ganz anders aus. Und wenn wir jetzt versuchen zu verstehen, wie diese Planetensysteme entstanden sind, dann lernen wir auch sehr viel mehr über uns.
Mhm. Und wenn man so etwas erforscht, wie läuft das denn praktisch ab? Gibt es da eine Art internationale Arbeitsteilung oder forschen jetzt in 30 Ländern auf der Welt alle Leute am selben Problem?
Ja, astronomische Forschung ist sowohl ein Miteinander als auch ein gesunder Wettstreit untereinander. Viele Forschungsprojekte sind so aufwendig im Sinne von Zeitaufwand, Beobachtungszeit, Instrumentarium, das gebaut werden muss, dass es einzelne Institute oder Einzelländer gar nicht mehr machen können. Man muss also Kooperationspartner suchen, meistens auch in anderen Ländern. Natürlich gibt es weltweit auch unterschiedliche Gruppen, die das gleiche Forschungsthema bearbeiten. Und das ist der gesunde Wettstreit untereinander.
In Europa gibt es ja nun zwei große Organisationen zur Weltraumforschung, ESO oder ESA. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, sowohl die ESA, die Raumfahrt macht, als auch die ESO, die Astronomie betreibt, sind mittlerweile große Organisationen mit 14 oder 18 Mitgliedstaaten. Und beide sorgen dafür, dass eben in internationaler Abstimmung solche Forschungsprojekte gemacht werden.
Was sind denn Felder, auf denen die Europäer vielleicht besonders weit sind oder sogar erfolgreicher sind als andere Staaten auf der Welt?
Das ist zum einen die Technik, also wenn wir jetzt mal als Beispiel die ESO nehmen, also die Europäische Südsternwarte, deren Beobachtungsstandorte liegen in Chile, das ist ein Land, das sehr gute astronomische Beobachtungsbedingungen bietet. Dort ist das Paradebeispiel das Very Large Telescope, kurz VLT genannt. Das ist eines der weltweit größten Observatorien, bestehend aus mehreren Großteleskopen. Und das ist von Anfang an eine große Erfolgsgeschichte gewesen. Man hat mit sorgfältiger Planung und akribischem Bau dort ein Observatorium errichtet, das wirklich weltweit führend ist.
Das ist also etwas, wo die Europäer erfolgreich zusammenarbeiten. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel die Raumfahrt angucke, dann habe ich den Eindruck, dass Europa, die USA, Russland, Indien, wer auch immer, doch an eigenen Systemen immer wieder arbeitet, seien es Trägerraketen oder sogar Projekte für die bemannte Raumfahrt. Steht da im Hintergrund der Forschung nicht immer doch auch der Gedanke, dass man auch im Weltraum irgendwie seine Interessenssphären abstecken will?
Ja, Interessenssphären sind natürlich schon dabei. Vor 20, 25 Jahren war es so, dass Europa hoffnungslos in der Raumfahrt zurücklag hinter den USA und Russland. Nachdem die Europäer dort auch eigene Kapazitäten entwickelt haben und vor allen Dingen auch mit der NASA und mit den Russen zusammenarbeiten, ist hier eine sehr große Kompetenz entstanden. Man hat sich beteiligt am Bau der Internationalen Raumstation, man hat eigene Raumsonden ins Planetensystem geschickt, die mittlerweile ganz hervorragende Ergebnisse geliefert haben.
Das klingt jetzt so, als würde Ihre Einschätzung dahin gehen, dass die Europäer wirklich gute Arbeit leisten hier. Oder gibt es da Verbesserungsbedarf?
Die ESA ist natürlich auch ein bürokratischer Apparat, das muss man auch sehen. Aber die Bürokratie hindert nicht den wissenschaftlichen und technischen Erfolg. Die Europäer können heutzutage in der Raumfahrt wirklich gleichberechtigt am Tisch mitreden.
Herr Dr. Reicher, zum Schluss, die Erforschung des Weltraums, die hat ja immer auch verschiedene Zukunftsvisionen hervorgebracht, von der großen Menschenversöhnung à la Star Trek bis zu Schreckensvisionen wie bei Alien, wenn ich jetzt mal beim Kino bleibe. Glauben Sie, dass die Erforschung des Weltalls die Art, wie wir zusammenleben auf der Erde, in den nächsten 50 bis 100 Jahren verändern wird?
Das ist natürlich immer schwierig, so weit in die Zukunft hineinzuschauen. Wissenschaft ist eigentlich per se, dadurch, dass sie international und unter großer Kooperation stattfindet, etwas Völkerverbindendes. Und es gibt außerhalb der Politik eigentlich nicht viel, was so einen, wenn man will, positiven Effekt auf die Menschheit hat. Unabhängig davon, was jetzt genau erforscht wird. Aber es ist natürlich auch die Weltbildfrage. Indem wir uns einfach besser in die Welt, in das Universum einordnen, können wir auch versuchen, damit besser hier auf der Erde mit unseren Nachbarn zurechtzukommen.
Meint Dr. Uwe Reichert, Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Und im Thema Europa auf SR2 Kulturradio wenden wir uns jetzt auch wieder ganz irdischen Problemen zu, nämlich den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Seit einigen Monaten ist Griechenland ja der Prügelknabe des internationalen Finanzsystems. Ein radikales Sparprogramm soll wieder Vertrauen schaffen, aber das Sparprogramm verschärft auch die Finanzkrise der einzelnen Bürger. Steffen Wurzel hat einen Hotelier besucht, der die Krise jeden Tag am eigenen Leib erlebt.
Philippos Tsarimas zeigt durch das Fenster raus in den Garten des Hotels Anatoli. Kurz dahinter ist ein kleiner Strand. Der Ausblick ist sensationell. Das Meer ist ruhig, der Himmel ist strahlend blau und der Horizont schnurgerade. Im Garten stehen einige sattgrüne Nadelbäume und spenden Schatten. Philippos öffnet die Terrassentür.
Hier fahren keine Autos vorbei, keine Besoffenen laufen rum. Wir haben es sehr ruhig hier und wir sind das einzige Hotel in der Gegend mit Garten.
Philippos ist stolz auf die Postkarten-Idylle. Der 31-Jährige betreibt das Familienhotel gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Cousin. Jedes der 30 kleinen Zimmer des Anatoli ist in einer anderen Farbe gestrichen, die Kissenbezüge, die Deko, alles sehr individuell. Genauso wie der Garten.
It's a lovely hot day.
Ein hübscher, heißer Tag heute. Windstill. Das Meer ist ganz klar. Ein perfekter Tag zum Schwimmen. Dort drüben gibt es auch Klippen. Ihr aus dem Norden steht doch alle so auf Klippen. Keine Ahnung warum.
Platz wäre im Hotelgarten locker für 40 Leute oder mehr. Heute ist nichts los. Zum einen, weil die Saison noch nicht wirklich begonnen hat, zum anderen, weil seit Beginn der griechischen Finanzkrise viele Touristen wegbleiben, vor allem die Einheimischen. Wir machen uns auf den Weg zum Auto, ein alter Geländewagen mit ziemlich abgefahrenen Reifen. Eigentlich wollte Philippos Cousin längst neue aufziehen lassen, zurzeit fehlt aber schlicht das Geld.
Als ich jung war, da sind wir mit unseren Familien einen ganzen Monat lang in den Urlaub gefahren. Heute können sich Großfamilien keine Woche mehr leisten. Die Besucher bleiben weniger lang oder sie geben weniger Geld aus.
Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen Griechenlands. Klar also, dass besonders diese Branche unter der Schulden- und Wirtschaftskrise leidet. Und vor allem Hoteliers wie Philippos Tsarimos bekommen die Krise zu spüren. Mit Gästen, die wegbleiben, brechen auch die Einnahmen weg. Dadurch fehlt Geld für Investitionen, nötige Reparaturen müssen verschoben werden. Das schlägt sich auf die Qualität des Hotels nieder. Es ist ein Teufelskreis. Ein dickes Polster, wie es die Hotelketten in den Touristenhochburgen haben, hat Familie Tsarimas nicht. Als besonders ungerecht empfinden sie, dass sie den Spardruck der Regierung zu spüren bekommen, obwohl sie seit Jahren eine gültige Lizenz haben und zuverlässig Steuern zahlen. Und das ist laut Philippos keine Selbstverständlichkeit in Griechenland.
Schau mal hier, dieses Hotel zum Beispiel. Die haben keine Lizenz.
Aber sie betreiben es immer noch?
Ja, das juckt sie nicht. Auch die Polizei juckt das nicht.
Warum nicht? Zahlen sie Bestechungsgeld?
Ja, kann gut sein. Jeder hier ist korrupt. Also ist das alles Schwarzgeld, was sie verdienen. Direkt in die Tasche.
Trotz Frust, Philippos Tsarimas steht hinter dem Sparprogramm der Regierung in Athen. Ein Fan von Ministerpräsident Yorgos Papandreou ist er zwar nicht, aber die Reformen müssten einfach sein. Jetzt oder nie, sie seien die letzte Chance, sagt er.
So it's now or never. It's our last chance.
Wir werden es trotz Krise irgendwie hinbekommen mit unserem Hotel, sagt Philippos. Er und seine Familie seien optimistisch. Auch wenn er manchmal den Eindruck habe, sein Land sei eine Bananenrepublik, die einfach nicht zu reformieren sei.
In mancherlei Hinsicht läuft es in afrikanischen Ländern besser als in Griechenland.
Und wie der griechische Hotelier haben auch Seeleute aus aller Herren Länder unter der Wirtschaftskrise zu leiden. Denn wenn weniger produziert wird, wird auch weniger transportiert. Und einige Reeder, die gehen dann recht skrupellos vor, um die Kosten zu senken. Sie geben Schiffe samt Mannschaft auf. Reinhard Spiegelhauer hat einen der vielleicht deprimierendsten Häfen der Welt besucht.
Von hier aus ist von Las Palmas kaum noch etwas wahrzunehmen. Schiffe, Kräne, Container versperren den Blick. Das monotone Brummen des Hafens überdeckt alle anderen Geräusche. Luftlinie ist die Hauptstadt von Gran Canaria etwa 1,5 Kilometer entfernt, hinter dem Hafenbecken. Das hier, das ist der Königin Sophia Cay, eine 4 Kilometer lange Mole, auf der allerdings kaum Kräne stehen. Sie ist eigentlich nur ein Anbau der Mauer, die den Hafen vom Meer trennt. Manche Schiffe, die keine Ladung umschlagen, machen hierfür kurze Zeit fest. Andere machen nie wieder los. So wie der völlig verrostete Fischtrawler, den 5 Männer gerade auseinandernehmen. Pepe ist der Vorarbeiter. Wir räumen hier aus, damit man das Schiff hinterher mit dem Schneidbrenner zerlegen und die Stahlplatten verkaufen kann. Das Glas muss weg und das Holz, damit es kein Feuer gibt, wenn wir mit den Brennern daran gehen. Wir schneiden große Stücke raus, die werden mit einem Kran verladen und kommen dann zum Schrotthändler. Bis vor ein paar Wochen haben auf dem völlig heruntergekommenen Schiff noch Menschen gelebt. Der Reeder konnte den Lohn nicht mehr bezahlen. Die Matrosen hatten das Schiff zunächst noch als Pfand gesehen, in der Hoffnung, ihr Geld eines Tages zu bekommen. Doch inzwischen haben sie aufgegeben und sind weggegangen, auch ohne Geld, sagt Pepe. Ja, es waren Leute hier auf dem Schiff, aber seit wir die Konzession zum Verschrotten haben, ist niemand mehr da. Innerhalb eines Monats wird der Rest des rostigen Trawlers verschwunden sein, Endstation Königin Sophia Cay. Immer wieder stranden hier Schiffsbesatzungen, weil Reeder in finanziellen Schwierigkeiten sind. Auch ein kleines Tankschiff dümpelt verlassen an der Mole. Hinauf kommt man nur über eine Strickleiter, die an der 15 Meter hohen Bordwand hängt. Ein kleiner Mann ist an Deck, vielleicht 1,65 groß, in kurzen blauen Hosen, blauem Achselshirt und mit einer weißen Baseballkappe. Ich bin Elektromechaniker auf dem Tankschiff Ibaya G und wir liegen hier seit August. Wir erleben hier also schon seit ein paar Monaten das, wovon kaum einer weiß. Ohne Essen, ohne Wasser, ohne Lebensmittel. Der Reeder hat Schiff und Besatzung aufgegeben, erzählt Lazaro. Er stammt aus Kuba. Auch seine Galesen sind an Bord, ein Filipino. Die übliche bunte Mischung. Der Kapitän hat das Schiff schon verlassen, aber das ist keine Option für die, die kein Erspartes haben. Das Kommando hat jetzt der zweite Offizier. Lazaro führt mich unter Deck. Ein großer Mann kommt aus der Kajüte, wenige Millimeter kurz geschorenes, weißes Haar, große Augen, beeindruckende Ohrläppchen. Das ist Pedro Leiva, der zweite Offizier der Ibaya G. Ich lebe in Spanien, aber meine Familie lebt auf Kuba. Und der Kamerad, mit dem du gekommen bist, hat auf Kuba angeheuert. Wir haben beide Familie dort. Den Familien geht es schlecht. Ich bin seit dem 14. März auf dem Schiff und habe nur für gut 15 Tage Lohn bekommen. Konkret 860 Euro. Das ist alles. Alle, die noch an Bord sind, haben Geld vom Reeder zu bekommen und wenige Möglichkeiten, den Lohn einzutreiben. Das Schiff fährt unter panamaischer Flagge. Die Behörden auf Gran Canaria erklären sich für nicht zuständig, sagt Lazaro. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass die Justiz nicht einschreitet gegenüber solchen Elementen. Denn das ist doch eine Mafia, um die Dinge mal beim Namen zu nennen. Ich kann nicht verstehen, dass hier so viele Schiffe sich selbst überlassen werden. Chinesen, Japaner, Russen aus der ganzen Welt. Dass das keiner kontrolliert, keiner sieht. Die Hafenmission und Kameraden von anderen Schiffen lassen der Besatzung des Tankschiffes von Zeit zu Zeit ein paar Nahrungsmittel zukommen oder ein paar Liter Benzin für den Stromgenerator. So halten sich die Männer über Wasser. Denn noch hoffen sie, dass der Reeder bald wieder flüssig und ihr Kahn bald wieder flott wird und die Ibaya G dem Schneidbrenner entgeht.
Ja, da kann man nur mithoffen. Das war das Thema Europa mit Peter Weizmann. Ich empfehle Ihnen unsere Internetseite sa2.de, denn dort gibt es diese Sendung als Podcast zum Runterladen, Nachhören und Weiterempfehlen. Nächste Woche entführt Sie Jochen Marmit mit dem Thema Europa dann nach Wien. Tschüss.
SR2 Thema Europa, dienstags um 9:05 Uhr.